HR Info. Himmel und Erde.
Mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, ich wünsche Ihnen einen schönen Sommersonntag. Für manche Hessen beginnen ja jetzt die glücklichsten Wochen des Jahres. So heißt es ja immer, wenn wir in den Urlaub starten. Zeit haben, die Seele baumeln lassen, Bücher lesen, neue Städte erkunden, neue Landschaften entdecken. Also beschäftigen wir uns heute mal mit diesen Glücksmomenten. Wir erzählen von glücklichen Augenblicken beim Reisen, aber auch beim Nichtstun, beim Meditieren nämlich. Und weil wir ja im Urlaub besonders gerne fotografieren, sprechen wir mit einer Wirtschaftspsychologin, die uns in ihrem neuen Buch genau davor warnt und sagt, wir bringen uns um unsere Glücksmomente, wenn wir ständig versuchen, sie digital festzuhalten. Der Sonntagmorgen in HR Info rund um Glücksmomente. Schön, dass Sie dabei sind. Um eine Reise geht es auch in unserem ersten Beitrag. Am Dienstag beginnt im polnischen Krakau der katholische Weltjugendtag. Mehr als 15.000 Jugendliche reisen dazu allein aus Deutschland an. Viele sind dabei auch neugierig auf Papst Franziskus. Wenn er am kommenden Sonntag eine große Abschlussmesse mit den jungen Leuten aus aller Welt feiert, dann rechnen die Veranstalter mit mehr als 1 Million Besuchern. Auch aus dem Bistum Limburg sind in dieser Woche junge Katholiken in Richtung Krakau gestartet.
6.30 Uhr am Morgen, Busbahnhof Limburg. Nach und nach trudeln die Jugendlichen ein, ziehen Koffer hinter sich her oder tragen prall gefüllte Wanderrucksäcke auf dem Rücken. Ihnen steht nicht nur eine lange Busfahrt nach Polen bevor, sie erwarten auch aufregende Tage, sagt die 17-jährige Luca.
Ich erwarte mir viele neue Kontakte und neue Leute kennenzulernen und sonst einfach Polen und irgendwie auch den Papst und so kennenzulernen. Also ich habe ihn als ziemlich so menschlich und auch menschennah kennengelernt. Sehr sympathisch auf jeden Fall.
Der 16 Jahre alte Jeremias hat ebenfalls ein sehr positives Bild von Franziskus, dem sogenannten Papst der Armen.
Vom Papst habe ich bisher ausschließlich ein gutes Bild gewonnen. Er ist ja wird ja als Papst der Armen bezeichnet, weil er sich eben vor allen Dingen auch, weil er aus Argentinien kommt, denke ich, viel für die Armut da eingesetzt hat und hat nicht vergessen, wo er herkommt.
Und er setzt sich immer wieder mahnend für die Armen ein. Ein Papst, der um Barmherzigkeit bei der Aufnahme von Geflüchteten bittet, kommt also nun in ein Land, das tief gespalten ist in der Flüchtlingsfrage. Während sich große Teile der katholischen Priester in Polen für die Aufnahme von Flüchtlingen einsetzen, regt sich unter den Gläubigen sowie bei der politischen Führung des Landes genau dagegen mehr oder weniger Widerstand. Könnte es also eine politische Diskussion auf dem Weltjugendtag geben? Wenn überhaupt, dann nur nebenbei, sagt der 15-jährige Christopher.
Also ich denke mir jetzt genau speziell am Weltjugendtag wird es in erster Linie relativ egal sein, weil es ja vor allen Dingen um Zusammenbringen von Menschen, von Jugendlichen aus der ganzen Welt geht. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht so nebenbei, so, dass er es mal fallen lässt oder so, weil Polen ja auch irgendwie die Grenzen nicht gemacht hat, dass da irgendwie ein bisschen was kommt, aber ich denke in erster Linie nicht.
Jeremias nickt zustimmend. Auch er denkt, politisch wird der Weltjugendtag zumindest für die Jugendlichen eher nicht. Und wenn Papst Franziskus sich politisch äußert, dann wahrscheinlich nur am Rande.
Ich glaube nicht, dass es sich hier im Weltjugendtag in Polen jetzt um das Politische drehen wird. Ich denke, wenn er zu irgendwelchen Flüchtlingsströmen gefragt wird, dann wird er sich auch für die Flüchtlinge einsetzen. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass der Weltjugendtag jetzt groß zum politischen Thema wird.
In einer Videobotschaft hat sich der Papst schon im Vorfeld des Weltjugendtags an die Besucher gewandt. Er sagte darin, der Weltjugendtag solle ein Mosaik aus vielen Ethnien, Sprachen, Kulturen und Völkern bilden. Außerdem wird er zusammen mit einer Gruppe Jugendlicher das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz besuchen. Klingt also, als könnte es womöglich doch zumindest ein bisschen politisch werden. Und auch wenn die Jugendlichen aus Limburg das so nicht erwarten, Papst Franziskus war schon immer für eine Überraschung gut.
Jugendliche aus Limburg sind in dieser Woche abgereist zum katholischen Weltjugendtag in Krakau. Unsere Reporterin Lisa Will hat sie nach ihren Erwartungen gefragt. Ein jugendlicher Flüchtling hat nahe Würzburg Reisende mit einer Axt und einem Messer angegriffen und zum Teil lebensbedrohlich verletzt. Viele waren über diese Nachricht erschüttert. Und nachdem der IS die Tat für sich beansprucht hat, stand die Frage im Raum, worin die Ursachen liegen für diese Radikalisierung und diesen Hass. Was passiert eigentlich, wenn sogenannte unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zum Beispiel nach Hessen kommen? Wer kümmert sich um sie? Klaus Pradella hat nachgefragt beim katholischen Caritasverband in Gießen.
Im ersten Stock des Caritashauses in Gießen 6 Jugendliche aus Eritrea und Somalia, darunter ein etwa 16 Jahre altes Mädchen, warten auf Stühlen in einem Gang auf ihr Interview. Und dann öffnet sich vor ihnen eine Tür und eine Mitarbeiterin des Gießener Jugendamtes, das die Vormundschaft übernimmt, bittet einen der Wartenden hinein.
Dort wird ein Gespräch geführt. Wo kommst du her? Wie alt sind deine Eltern oder sowas? Und da kann man schon mal rausfinden, wie alt jemand vielleicht tatsächlich sein kann, denn viele haben keine Papiere dabei.
Für Tatjana Krug, die Leiterin der Aufnahme im Caritas-Haus, ist dieses Interview aber nur ein wichtiger Bestandteil des Alltags. Vor allem muss sie den Jugendlichen, wenn sie neu in Gießen ankommen, ein Zimmer, ein Bett, etwas zu essen und notfalls auch mal frische Unterwäsche geben.
Häufig haben sie nur einen kleinen Rucksack dabei oder eine kleine Tasche. Manche haben auch gar nichts dabei. Die haben wirklich nur das, was sie am Körper tragen.
Wenn die Eingangsformalitäten erledigt sind, ist die nächste Station die sogenannte vorläufige Inobhutnahme im gleichen Gebäude, nur ein Stockwerk höher. 28 Tage verbringen die jungen Menschen hier. Dabei werden sie weiter mit den täglichen Mahlzeiten versorgt. Sie können in einem Aufenthaltsraum Fernsehen schauen, sich Spiele, Fußbälle oder DVDs ausleihen. Außerdem gibt es ein zugangfreies WLAN im Haus, damit sie mit ihren Smartphones Kontakt zu ihren Eltern aufnehmen können. Und für rund 3 Stunden täglich, auch jetzt in den Sommerferien, lernen sie Deutsch.
Guten Tag. Was, Frau oder Herr?
Amen.
Ja, ein Mann ist ein Freund.
Ab dem ersten Tag werden den Jugendlichen von Caritas eigenen Lehrern die wichtigsten Begriffe und Redewendungen beigebracht, um sich in der Stadt zumindest einigermaßen verständigen zu können. Ein Grundgerüst also für einen guten Start in Deutschland, bevor die Jugendlichen dann weiterverteilt werden. Diejenigen, die in Gießen bleiben, kommen in Wohngruppen gemeinsam mit deutschen Jugendlichen. Das hat sich über viele Jahre alleine für den Spracherwerb bewährt. Von dort werden ihnen dann auch Plätze in Regelschulen vermittelt. Wichtig ist aber auch, dass stets geschultes Personal in den Gruppen ansprechbar ist, sagt Einrichtungsleiter Ulrich Dorweiler.
Die Jugendlichen haben nicht selten schwere bis traumatisierende Erfahrungen, die sie in sich tragen und die da eine besondere Form der Betreuung und Sicherheit und Stabilität und traumapädagogische Konzepte auch brauchen. Es ist so, dass alle Mitarbeiterinnen im gesamten Bereich vorbereitet werden durch eine regelhafte Schulung, die wir machen.
Und sehr sensibilisiert sind die Mitarbeiter auch für mögliche extremistische Auffälligkeiten. Da muss der Erziehungsleiter Balschukat aber in den vielen Jahren noch keine Vorkommnisse feststellen.
Wir haben bisher nicht mitbekommen, dass es irgendwelche Versuche gab, Jugendliche anzuwerben für irgendwelche extremistischen Organisationen. Und wir auch im Gruppenalltag merken, dass die Jugendlichen da sehr sensibilisiert sind. Allerdings eher in die Richtung, dass die einfach auch vor religiöser Verfolgung geflohen sind. Die Jugendlichen wollen sich erstmal mit dem Thema in dem Zusammenhang so gar nicht arg beschäftigen.
Wie jugendliche Flüchtlinge beim Caritasverband in Gießen aufgenommen werden, beschrieb für HR Info Klaus Pradella. Kirchliche Hilfswerke, die sich um diese sogenannten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge kümmern, haben nach der Axtattacke eines jugendlichen Flüchtlings in der Nähe von Würzburg vor schnellen Urteilen gewarnt und eine differenzierte Ursachensuche gefordert. Aus der täglichen Arbeit wüssten die Helfer, dass Traumatisierung durch die Zustände im Heimatland die Erlebnisse auf der Flucht sowie durch das lange Asylverfahren zu schweren psychischen Störungen führen könne, erklärte unter anderem das Katholische Missionsärztliche Institut in Würzburg. Unsere Reporterin Sabine Mischnath hat in dieser Woche einen jugendlichen Flüchtling wieder getroffen, dem sie schon einmal gesprochen hat. Und sie hat ihn gefragt, wie es ihm seit der ersten Begegnung ergangen ist.
Ich treffe den 19-jährigen Abdi aus Somalia heute in Frankfurt. Wie bei unserer ersten Begegnung im Frühjahr, gut gelaunt, wieder mit Kappe, diesmal einer blauen. Er sei gerne mal wieder in der Stadt, in der er vor über 2 Jahren nach langer Flucht ankam. Besonders freut er sich über das warme Sommerwetter.
Sehr schön und ich freue mich, weil die Sonne scheint und das Wetter ist sehr schön. Ich kann draußen bleiben und sowas.
Abdi ist mit dem Regionalzug gekommen, aus Niedernhausen im Taunus. Hier lebt er schon länger, nach einigen Stationen wie Offenbach und Gießen. Rückschläge gibt es immer wieder, erzählt er. Unterkünfte können problematisch sein. Einige Sozialarbeiter und Mitarbeiter im Jugendamt kümmern sich sehr engagiert, andere weniger. Das Essen ist ungewohnt, das Deutschlernen schwierig. Und immer bleibt die Sorge um die Familie im Heimatland. Und die Erinnerung an die Flucht. Die dauerte bei Abdi 1 Jahr und 4 Monate. Mit den Stationen Kenia, Äthiopien, Iran, Türkei, Griechenland, schließlich Serbien, Ungarn und dann Deutschland. Doch trotz alledem hat Abdi entschieden, nur noch nach vorne zu blicken.
Das war früher Leben. Ich habe jetzt ein ganz anderes Leben. Ich kann hier arbeiten und ein neues Leben bauen.
Seit er 16 ist, kümmert er sich unermüdlich um sein Fortkommen in Deutschland.
Ja, ich wollte erst die Sprache lernen, zur Schule gehen und dann hat nicht geklappt. Und dann ich war sehr traurig und ich habe Deutsch zu lernen in diesem Tag angefangen. Und dann habe ich von Internet gelernt und dann habe ich einen Deutschtest gemacht und das hat geklappt.
Und so konnte er die Kerchensteiner Schule in Wiesbaden, ein Berufsschulzentrum besuchen. Zuerst eine Intensivklasse, dann eine Berufsvorbereitungsklasse. Als ich ihn im Frühjahr hier traf, war schon klar, der junge Mann aus Somalia wird seinen Hauptschulabschluss schaffen. Jetzt zeigt er mir stolz seine 3 in Deutsch auf dem Abschlusszeugnis. Um zu wissen, welche Arbeit ihm Spaß machen könnte, hat sich Abdi immer selber um Praktika in den Ferien bemüht. Am besten hat ihm ein Schulpraktikum bei der Post gefallen. Und so hat er sich um eine Ausbildungsstelle beworben, einen Einstellungstest gemacht, den er bestand und dann das erste Vorstellungsgespräch seines Lebens geführt.
Ja, ich habe die Leute gefragt, wie aussieht ein Vorstellungsgespräch. Und dann sie haben mich erzählt, ja, und ich habe von Internet auch ein paar Sachen geguckt.
Und dann hieß es warten auf Post von der Post.
Nach ein paar Tagen habe ich einen Brief bekommen und jetzt fange ich an, 1. September.
Bei aller Freude, eines belastet Abdi aus Somalia sehr. Er wartet immer noch auf seine Anerkennung.
Ich habe meinen Asylantrag gestellt 2014, Anfang April. Ich möchte Klarheit haben.
Vom Flüchtling zum Azubi, Sabine Mischnat über einen jungen Flüchtling aus Somalia und seine Versuche, hier Fuß zu fassen.
HR Info. Himmel und Erde.
Auch an diesem Wochenende starten wieder viele Hessen in die Sommerurlaubswochen. Neugierig und gespannt auf das, was sie erleben und neu entdecken werden. Es sollen ja glückliche Urlaubswochen werden. Darauf hoffen alle. Und tatsächlich, beim Reisen kann man besondere Glücksmomente erleben. Diese Momente des Glücks geht es heute Morgen hier in Himmel und Erde. Unsere Reporterin Sandra Winzer hat eine Frau getroffen, die auf Reisen schon so manchen Glücksmoment ausgekostet hat.
Sie ist groß, blond, trägt eine dunkelbraune Brille, das Jackett von der Arbeit hat sie locker über den Arm gelegt. Nancy Gittner wirkt freundlich und fröhlich, als ich sie nach ihrer Arbeit am Frankfurter Flughafen treffe. Auf die erste Frage, was für sie Glück bedeutet, sagt sie ganz klar:
Wenn man erkennt, dass es Glück ist, und Glücksmomente sind es, wenn man Menschen trifft, die auch glücklich sind, mit einem Lächeln im Gesicht.
Glück verbindet die 49-Jährige vor allem mit fremden Menschen in fernen Ländern. Auf ihren Reisen sucht sie den Kontakt vor allem zu Einheimischen, und zwar auf der ganzen Welt.
Ich habe in England gelebt, ich habe in Italien gelebt, ich bin durch Afrika gereist, mit dem Auto bis zur Elfenbeinküste runter, also wochenlang durch die Wüste, Amerika bereist, Kalifornien an der Küste entlang.
Heute lebt Nancy Gittner in Schwanheim. Als Kind wuchs sie in einem kleinen Dorf auf. Für sie ein Grund, der Welt neugierig zu begegnen, sagt sie heute. Lange arbeitete sie deswegen in der Hotellerie. Dabei kam sie viel um die Welt und noch heute schöpft sie Kraft daraus.
Ganz viel zehre ich heute noch von, weil natürlich auch Freundschaften entstehen, die heute noch präsent sind, man sehr viel auch daran denkt.
Ein halbes Jahr lang reiste Nancy Gittner durch Indien. Als Yogalehrerin wollte sie auch den Wurzeln der spirituellen Tradition nachgehen. 4 Jahre ist das nun her. Gelernt habe sie auf dieser Reise vor allem innere Ruhe.
Wenn man mal in solch einem Land gewesen ist und irgendwo in der Schlange steht und warten muss, wir haben teilweise 6-7 Stunden auf den Zug gewartet und er kam dann doch erst nach 8 Stunden. Wenn man sich in der Post anstellt, sind 2 Leute vor einem dran, der Postschalter macht zu, kommt man halt am nächsten Tag wieder.
Augenblick, verweile doch. Das sagte sich die Frankfurterin auf Reisen immer wieder. Um tiefergehende Glücksmomente erleben zu können, sollte man sich aber vor allem Zeit nehmen, sagt sie.
Und wenn man zu wenig Zeit hat, dann darf man sich nicht zu viel vornehmen, damit man alles mit offenen Augen sieht, weil ich Mensch und Leute kennenlernen will. Dafür braucht man natürlich immer Zeit. Und nicht sagen, ja, dann müssen wir essen gehen, dann müssen wir das Restaurant ausprobieren und das. Nein, alles einfach auf sich zukommen lassen, am besten gar nichts planen. Zieh ich mir einen Rucksack auf und geh mal los und guck mal, was passiert. Das ist Reisen und das ist die Welt erkennen und so lernt man die Menschen kennen.
In den nächsten Jahren möchte sie die Welt weiterentdecken. 2 ihrer nächsten Ziele, Kanada und Südamerika.
Zeit haben, das Glück auf sich zukommen lassen. Sandra Winzer über eine Frau aus Frankfurt-Schwanheim, die auf Reisen erfüllende Glücksmomente in der Begegnung mit anderen Menschen findet. Augenblick, verweile doch. Wir beschäftigen uns heute Morgen mit Glücksmomenten, jenen kostbaren Augenblicken, die wir so gerne festhalten wollen. Man kann diese Glücksmomente nicht herbeizwingen, aber man kann sich für sie öffnen, kann sie auf sich zukommen lassen, so haben wir es gerade schon gehört. Solche Glücksmomente können sich insofern auch beim Nichtstun einstellen, bei einer Meditationsübung zum Beispiel.
Eine Zen-Meditationsgruppe hat sich getroffen, um einem Vortrag zu lauschen über das Glück. Zur Einstimmung rezitieren sie gemeinsam einen buddhistischen Lehrtext, das sogenannte Herz-Sutra der vollkommenen Weisheit. Im Halbkreis sitzen 5 Personen auf Sitzbänken, die Augen alle sanft geschlossen. Unter ihnen auch Wolfgang Mokudo Fox. Er trägt einen blauen Zen-Anzug aus weiter Hose und weitem Oberteil. Seit fast 20 Jahren praktiziert er schon Zen-Meditation. Vor allem eins hat sich da geändert.
Dass ich jeden Tag irgendwelche glücklichen Momente habe. Und früher hat sich das bezogen auf 2-mal im Jahr Urlaub und noch ein paar Feiern. Und heute habe ich ja so ziemlich jeden Tag Glücksmomente.
Die Zen-Meditation hat ihm also geholfen, mehr Glück im Alltag zu finden. Und das können ganz einfache Situationen sein.
Das Glück, das sind nicht diese großen Dinge. Das Glück ist hier und jetzt, das ist im Alter. Und das Glück sind diese kleinen Dinge. Hier zu sein, hier zu sitzen in der Runde. Heute schönes Wetter zu genießen, Sonne zu genießen. Diese kleinen Momente, das sind Glücksmomente.
Es geht also darum, das Glück im Hier und Jetzt wahrzunehmen. Wolfgang Mokudo Fox meditiert dazu jeden Morgen.
Jeden Morgen zu sitzen 30 Minuten heißt zu trainieren. Und so wird man immer besser, immer besser. Und da besser versteht man aber nicht mehr Leistung zu bringen, sondern diese halbe Stunde, in der man sitzt, überträgt sich immer mehr in diesen Tag.
So ist aus der Zen-Meditation für ihn Zen-Alltag geworden. Die Ruhe des morgendlichen Sitzens hat er mit in den Tag genommen. So konnte er nach und nach immer entspannter mit dem Druck umgehen, den es in seinem stressigen Vertriebsjob täglich gegeben hat.
Wenn man diesen ganzen Druck dann rausnimmt und die Arbeit, die dann zu erledigen gilt, nämlich irgendwelche Umsatzzahlen zu erreichen, mit etwas mehr Freude angeht, kommt das Ergebnis von ganz alleine, ohne Druck. Und wir sind wieder bei einem Glücksmoment.
Genau so hat Wolfgang Mokudo Fox das in seinem Job erlebt, erzählt er. Seit 2 Jahren ist er nun in Rente. Der Weg zu noch mehr Glück im Zen hat dadurch aber nicht aufgehört.
Ich kann ungefähr noch 15, 20 Jahre üben. Könnte sein, dass ich dann weiter bin. Darauf freue ich mich. Auf was Wunderschönes.
Schließlich steht am Ende des Zen-Weges die Erleuchtung.
Glücksmomente bei einer Zen-Meditation. Wie sich das anfühlt, hat Jutta Nieswand erkundet. Glücksmomente sind unser Sonntagsthema heute in Himmel und Erde. Wir wollen solche Momente ja gerne festhalten, wollen, dass die Zeit stehen bleibt. Augenblick verweile doch, so der sprichwörtliche Satz Goethes. Raphael Stübig hat sich mal umgehört. An welche Glücksmomente können Sie sich erinnern?
Also es gibt viele schöne Sachen, aber das ist jetzt eins. Doch, da kann ich Ihnen sagen. Die Reise in Alaska durch den Denali Park, das war ein super gutes Erlebnis. An dem höchsten Berg von Nordamerika, dem Mount McKinley, ein Naturpark. Und da sind wir mit dem Bus durchgefahren. Das habe ich in Erinnerung und habe auf dem PC so ein kleines Fenster. Das greift auf den Bilderordner zu und da ist es halt ganz oft, dass ich mir das dann nochmal angucke.
Glücksmomente. Also ich habe meine Frau kennengelernt, da war sie 16. Und wir haben 10 Jahre später geheiratet, waren 60 Jahre verheiratet. Jetzt lebt sie nicht mehr, das ist kein so Glücksmoment, aber das alles war eine glückliche Phase. Und ich habe einiges auf Band gesprochen für meine Kinder. Ob die das mal lesen oder hören werden, weiß ich nicht. Aber es sind einige Bänder voll.
Gut, der schönste Moment war eigentlich überhaupt die Geburt meines ersten Kindes. Das war etwas, was ich auch nie vergessen werde. Und das war wirklich wie ein, dass man in einer ganz anderen Welt ist. Und ich reise sehr gerne. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Momente. Da gibt es Momente, dass ich mit irgendwelchen anderen Menschen in einem engen Zug in China sitze und wirklich als einziger Fremder da mir sehr eigenartig vorkomme, aber immer auf große, große Gegenliebe stoße. Und da brauche ich tatsächlich Bilder. Das heißt, wenn ich mir Fotos mache, was mit heute ja kein Problem mehr ist mit dem Handy, dann erinnere ich mich sehr gut daran.
Glücksmomente und wie wir die Erinnerung daran bewahren. Raphael Stübig hat sich für uns umgehört. Der Urlaub gilt ja so als die glücklichste Zeit im Jahr. Und die schönsten Urlaubserinnerungen, die wollen wir natürlich auch festhalten. Eigentlich ja kein Problem. Das Smartphone mit der Kamera ist ja immer dabei. Aber genau davor warnt uns die Wirtschaftspsychologin Sarah Diefenbach, Professorin an der Universität München. Sie sagt, die digitale Technik bringt uns eher um unsere Glücksmomente. Meine Kollegin Petra Diebold hat bei Sarah Diefenbach nachgefragt, wie das gemeint ist.
Das ist ja eine erstaunliche Aussage, Frau Diefenbach. Sie sagen, um den Glücksmoment nicht zu zerstören, soll man das Smartphone eher mal in der Tasche lassen. Warum denn?
Ja, das Problem ist, dass wenn wir das Smartphone dabei haben, um vielleicht eben Fotos damit zu machen, schalten wir unweigerlich in einen anderen Modus. Also es geht uns dann nicht mehr so sehr darum, den Moment voll zu genießen, auszuschöpfen, was wir gerade mit unseren Sinnen erleben können, sondern automatisch dreht sich alles darum, die Einstellung zu optimieren, Bildausschnitte anzupassen, um eben dieses perfekte Bild einzufangen. Und der eigentliche Moment, das positive Erlebnis, was da entstehen könnte, gerät in den Hintergrund.
Aber nehmen wir mal an, das ist dann Winter, ich sitze in der U-Bahn warm eingemummelt, dann könnte ich doch mein Smartphone rausnehmen, diese Bilder anschauen und dieses Glück nochmal nacherleben und mich erinnern, oder?
Ja, in der Tat, das wäre eine positive Möglichkeit, wie man sowas nutzen kann. Und daher ist es ja auch tatsächlich schön, ein paar Fotos von ausgewählten, bedeutsamen Momenten dabei zu haben, an die man sich erinnern kann. Problem ist hier oft die Masse. Also wenn Sie mal vielleicht aufs eigene Smartphone schauen oder eins von Bekannten, oft muss ich mich dadurch hunderte eher belanglose Bilder bewegen. So das Frühstück aus allen Perspektiven fotografiert, Bilder vom Shopping, tausende Bilder von der letzten Party, bis dann wirklich die bedeutsamen Erinnerungen kommen. Und ein weiteres Problem ist damit, dass wir gleichzeitig Erinnerungen oft auf das reduzieren, was mittels Technologie festgehalten wurde. Es gibt auch diesen Spruch, also was nicht fotografiert wurde, ist nicht existiert. Und so verhält es sich eben mit unserer Wahrnehmung, wie auch in anderen Bereichen, wo wir meinetwegen mit dem Navi fahren und den Weg nicht mehr kennen. Die Gefahr besteht tatsächlich, dass wir uns an Erlebtes verlernen, direkt zu erinnern.
Was raten Sie denn, Frau Diefenbach? Das Smartphone einfach mal ausgeschaltet in der Tasche lassen oder ja jetzt für die Urlaubszeit zum Beispiel? Wie
ja,
können wir da unser Glück
Urlaub
vermehren?
Steht vor der Tür, genau. Wir wollen da keine Vorschriften machen, aber es ist einfach die Frage, was erhoffe ich mir denn, was wünsche ich mir? Und wenn es uns eben darum geht, dass wir uns eigentlich entspannt fühlen wollen, wenn ich im Urlaub auf neue Gedanken kommen will, Abstand zum Alltag, dann sollte ich tatsächlich mal das Handy ausgeschaltet lassen, eben nicht in WhatsApp-Gruppen die gleichen Diskussionen verfolgen, vielleicht stattdessen lieber mal ja eine Zeitschrift kaufen zu einem ganz anderen Thema, mit der Urlaubsbegleitung über solche Themen philosophieren, quasi den frischen Gedanken auch eine Chance geben.
Sie haben ja ein Buch geschrieben zusammen mit Daniel Ulrich. Das hat den interessanten Titel Digitale Depression, wie neue Medien unser Glücksempfinden verändern. Inwiefern wird denn unser Glücksempfinden verändert?
Insgesamt kann man sagen, dass wir eben unser Glücklichsein immer stärker durch die Technik bestimmen. Die Technik gibt irgendwie vor, was wichtig für uns ist, ohne dass wir das merken, ohne dass uns das so bewusst ist. Für viele Menschen ist es eben so, dass ein schöner Moment war es erst, wenn ich für meinen Post dann auch viele Likes geerntet habe. Oder eine gute Radtour war es, wenn meine Statistik in irgendeiner App auch tatsächlich eine schöne Aufwärtskurve zeigt. Wir rutschen oft in Routinen rein, bei denen wir gar nicht merken, was wir gleichzeitig auch an Glück zerstören. Also das gilt beispielsweise auch für unsere soziale Interaktion. Also wir werden unhöflich gegenüber anderen. Sobald das Smartphone sich meldet, jemand mir eine Nachricht schickt, ist vielleicht mein direktes Gegenüber am Tisch abgemeldet. Oder man könnte auch sagen, wir haben uns ein bisschen das eigenständige Denken abgewöhnt. Wenn mal eine Frage auftaucht, die man diskutieren könnte, jetzt vielleicht zur Urlaubszeit auch, wie war das denn nochmal mit Ebbe und Flut, so Fragen aus dem Alltag. Man kann es beobachten, dass man oft gar keine Chance mehr hat, sich etwas eigenständig herzuleiten, stolz darauf zu sein dann auch, weil irgendjemand am Tisch hat dann schon nachgeschlagen, kann einem sagen, was Wikipedia dazu sagt, einen belehren. Und das sind eben diese Routinen, die fallen einem im Alltag gar nicht auf. Ja, manchmal, bis man dann im Urlaub ist und plötzlich merkt, wie befreiend es sein kann, auch mal auf die Vorgaben durch Technologie eine Zeit lang zu verzichten.
Wer im Urlaub oder auch sonst im Leben einen glücklichen Moment intensiv erleben will, sollte vielleicht mal das Handy zur Seite legen und gerade kein Selfie machen. Das sagt die Professorin für Wirtschaftspsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, Sarah Diefenbach. Sie hat zusammen mit Daniel Ulrich vor kurzem ein Buch herausgebracht mit dem Titel »Digitale Depression – Wie neue Medien unser Glücksempfinden verändern«. Petra Diebold hat mit Sarah Diefenbach gesprochen. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Ich wünsche Ihnen einen glücklichen Sonntag. Genießen Sie ihn.